Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast bei uns ist heute ein Mann, der eine ganz besondere Kunst beherrscht. Er kann Gedichte schreiben. Der Lyriker Neville Kummert ist da. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Wie glücklich macht Sie der Fakt, dass Sie diese Kunst, Gedichte zu schreiben, beherrschen?
Naja, das ist Teil meines Lebens. Das ist das, was ich seit über 30 Jahren mache. Zwischendurch macht es mich glücklich. Zum Teil ist es meine Arbeit, aber ich freue mich, dass ich Gedichte schreiben kann.
Wie gehen Sie ran? Gibt es eine To-Do-Liste, wie man ein Gedicht schreibt?
Naja, wenn ich jemandem beibringe, wie man Gedichte schreibt, dann erstelle ich denen schon eine To-Do-Liste. Aber ich in meiner eigenen Werkstatt mache das nicht. Ich setze mich nicht hin und denke, morgen bist du bei dem Marco Schreil, Deutschlandfunk Kultur, jetzt schreibt man ein Gedicht über Corona. So ist es nicht. Eigentlich bin ich ein Gedichtefänger. Ich warte auf die Inspirationen und fange sie dann ein.
Wenn wir Sie schon da haben, Herr Kummert, in diesem Lyrik-Sommer, mit welchem Gedicht schicken Sie uns denn in diesen Sommertag?
Ich habe mir jetzt ein Vierzeiler ausgesucht, ein kurzes Liebesgedicht. Zwischen Bamberg und Bayreuth. Du mein Herz, mein Augenlicht, unsere Trennung fürcht ich nicht. Doch gefährlich ist die Zeitnot, da sie unsere Liebe bedroht.
Gebrochene Herzen.
Naja, gar nicht. Aber ich habe es jetzt spontan ausgesucht, weil es unter den 480 kurzen Vierzeilern in diesem Band, glaube ich, das Einzige ist, das sich so reimt.
Sie haben, das ist der 19. Band, den Sie jetzt
ja,
rausgebracht haben, mit dem Titel Am Ende des Regenbogens. Geht's hauptsächlich um Liebe bei Ihnen?
Nein, das Spektrum ist sehr, sehr weit. Das sind ja 480 Vierzeiler. Die Themen sind wirklich vielfältig. Im Grunde genommen geht es um das Dasein, um die Schöpfung, um das Universum. Viel Mystisches, natürlich auch Handfestes, Gegenständliches. Ich würde mal sagen, das ist so ein Bauchladen voller Vierzeiler. Alles, was sich im Laufe der Zeit angesammelt hat.
Warum haben Sie das für uns ausgewählt?
Naja, weil das ein bisschen meine Liebe zur Zeit zu Papier bringt und zum Ausdruck bringt.
Wenn wir über ein Gedicht sprechen, ne, was ist für Sie ein Gedicht?
Nächste Frage.
Naja, ist die so schwierig zu beantworten, diese
Frage? Naja, da könnte ich jetzt 3 Stunden drüber reden. Das schaffen wir natürlich nicht. Ich denke, es gibt formale Aspekte, was ein Gedicht ausmacht. Bei meinen Schulveranstaltungen werde ich immer gefragt, ja, aber die Gedichte reimen sich nicht. Hm. Das heißt, viele Menschen denken, dass sich Gedichte reimen
müssen. Aber das gerade hat sich gereimt.
Ja, das habe ich ja bewusst auch deswegen mit ausgesucht. Nicht nur. Aber es gibt viele Aspekte. Ich glaube, manchmal geht es mir bei manchen meiner Gedichte um den Rhythmus, manchmal geht es um die Metrik, manchmal geht es nur um die Bilder. Das kann man so nicht sagen, man kann es nicht schablonenhaft machen. Es ist halt einfach kein gebundener Text, es ist kein Prosatext, das wäre die einfachste Definition. Die Zeilenanordnung unterscheidet sich von einem Prosatext, das ist die Minimaldefinition von Gedicht.
Gibt es Gesetzmäßigkeiten, Regeln, die man immer einhalten muss bei einem Gedicht?
Nicht, wenn man so freie Metren wie ich benutzt. Bei mir ist das ja eigentlich moderne Lyrik, das ist völlig frei geschrieben. Anders ist es, wenn man natürlich bestimmte Gattungen schreibt, dann muss man sich daran halten oder auch Reimschemata halten. Aber ich mache das alles völlig frei. Ich habe mich auch nie um diese formalen Dinge gekümmert. Ich habe einfach drauf losgeschrieben und es war mir unerheblich, ob die Texte jemandem gefallen oder nicht, ob sie irgendwelchen formalen Ansprüchen genügen oder nicht. Ich habe Zeit meines Lebens immer nur für mich geschrieben in erster Linie.
Nicht für einen Empfänger oder eine Empfängerin?
Ich denke, das sollte man nicht. In erster Linie sollte man erstmal für sich schreiben. Natürlich gibt es Adressatinnen, natürlich gibt es bestimmte Themenbereiche, natürlich gibt es gesellschaftlich-politische Texte mit einem Hintergrund. Aber ich finde, es wäre fatal, ein Gedicht zu schreiben für Amnesty International. Ich schreibe lieber ein Gedicht über Guantanamo und wenn Amnesty International das dann veröffentlicht, dann ist das der zweite Schritt. Aber in erster Linie habe ich es geschrieben, weil es mich entsetzt und erzürnt, was dort passiert ist. Oder noch passiert.
Wenn Sie sagen, dass Sie dann auf Gedichte fangen gehen, dass Sie ein Gedichtefänger sind, so haben Sie sich gerade beschrieben. Wie müssen wir uns Sie da vorstellen? Sitzen Sie in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Bus? Haben Sie Zettel und Stift immer parat? Oder?
Ja, früher war es notwendig, wirklich immer Zettel und Stift parat zu haben. Ich habe auch schon Augenblicke gehabt, da habe ich Gedichte geschrieben auf Servietten, auf Obsttüten. Das ist dann komisch, wenn man in Bremen am Hauptbahnhof zum Obststand geht und die Dame um eine Tüte bittet und die dann zehnmal fragt, ja, was wollen Sie denn haben? Meine ich, nur die Tüte, ich zahle Ihnen auch 50 Pfennig dafür. Also mittlerweile ist es so, dass ich mir die Dinge sehr, sehr gut merken kann und wenn ich mal zugreife, um mich herum etwas schwert, dann kann ich das auch so lange bei heart behalten, bis ich dann wieder was zum Schreiben habe. Ne? Manchmal ist es ja auch schwierig. Mir sind auch Gedichte eingefallen in 42 Meter Tiefe beim Tauchen. Ja, was macht man da?
Und dann muss man drei Stunden
warten.
Vor sich hindenken.
Ja,
oder
genau.
Machen Sie das wirklich so?
Und dann verliert man sein Buddy und weiß gar nicht, wo man dann auftaucht. Aber schon alles passiert. Ne? Ich habe manchmal auch Gedichte geschrieben. Beim Vortragen stellen sich die Leute das so vor, dass ich ganz romantisch am Schreibtisch sitze und bei Kerzenschein. Und wenn ich denen erzähle, ich habe es in Bangkok völlig entnervt in einem Taxi geschrieben, das in 2 Stunden weder vor noch zurückgefahren ist. Also die Umstände können sich manche gar nicht vorstellen. Und ich habe gelernt, überall zu schreiben.
Aber Herr Kummert, es ist tatsächlich so, wenn ich aus Ihrem aktuellen Band am Ende des Regenbogens, diesem aktuellen Gedichtband lese und sowas lese wie Zweites Leben, Totenwaschung, als mein Vater starb. Dann stelle ich mir das Taxi in Bangkok nicht vor als Atmosphäre, wo dieses Gedicht entsteht.
Dieses jetzt natürlich nicht. Die Totenwaschung ist auch ein sehr, sehr, ich sag mal, intensives Gedicht. Da geht es tatsächlich um die Totenwaschung meines Vaters und ich ihm dann die Hand küsse und er zum ersten Mal seit Jahren nicht protestiert. Ich habe früher meinem Vater mit der Hand geküsst und an die Stirn geführt. Manche Gedichte entstehen halt auch in einem ganz anderen Umfeld. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht immer mit dem Ort zu tun hat, in dem man schreibt. Ich kann in Irland in einem Bus sitzen zwischen Galway und Limerick zur nächsten Veranstaltung fahren und kann ein Gedicht schreiben über meine Tante im Südosten der Türkei. Also man ist ja vor Einfällen und Inspirationen nirgendwo sicher. Man muss nur empfänglich sein können. Also
wenn ich diese Totenwaschung, es ist ein Vierzeiler, ich würde es gern vortragen. Als ich in den kalten Raum trat, wuschen sie meinen Vater das Gesicht. Leise trat ich näher, küsste seine rechte Hand. Zum ersten Mal seit Jahren protestierte er nicht. Wenn Sie sagen, dass Sie Lyrik für sich selbst verfassen, müssen Sie sich heilen damit?
Also selbstverständlich hat Literatur im Allgemeinen auch eine therapeutische Wirkung. Und das kann sicherlich sein, dass manche der Texte, die ich verfasse, mir Erleichterung verschaffen. Aber das wäre zu verkürzt, das nur darauf zu beschränken. Nicht? Es gibt auch Gedichte, die mir Glücksmomente bescheren. Also es spielen viele Aspekte eine Rolle. Das hier ist sozusagen die Verdichtung eines Blog-Eintrages, den ich in Finnland geschrieben habe als Stipendiat. Das waren 2 Seiten. Ich habe das verdichtet auf 4 Zeilen.
Also ist dieses Erlebte schon länger her?
2 Jahre.
Woher das kommt, was Sie können, wie Sie es gelernt haben, das können wir gleich noch besprechen. Was mich interessieren würde, weil als nächstes Taylor Swift aufliegt, mit einer Passage, ich sag Ihnen mal, Green was the color of grass when I used to read at Centennial Park. I used to think I would meet somebody there. Ist das Lyrik? Also besteht Musik, auch sowas hier, ist das Lyrik für Sie?
Naja, Lyrik im Englischen ausgesprochen bezeichnet man Songtexte. In der Hinsicht wäre das sicherlich so. Aber es gibt ja viele Leute, die wunderbare Texte schreiben und sie nicht umsetzen können in Musik. Wenn andere das machen, dann klappt. Bob Dylan hat wunderbare Texte geschrieben. Also das sind Gedichte eigentlich. Deswegen ist er auch ausgezeichnet worden mit dem Nobelpreis. Ich würde sagen, das ist eine sehr lyrische Zeile von Taylor Swift.
Dann genießen wir sie. Der Titel heißt Invisible String. Taylor Swift, Deutschlandfunk Kultur. Und Neville Kurmat, der Lyriker, ist zu Gast bei uns.
Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park. I used to think I would meet somebody. The color of your shirt when you were 16 at the yogurt shop. You
used to work, had to make a little money. Time, curious time, give me no compasses, give me no signs. Were there clues I didn't see? And isn't it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me?
Dann hat sie die Lyrics ganz gut umgesetzt, ne? Diese Taylor Swift.
Ja.
Das sagt Neville Comat, Lyriker, der zu Gast ist heute bei uns. Nicht nur Lyriker und Schriftsteller, sondern auch literarischer Übersetzer. Er hält Vorträge, arbeitet als Journalist. Wenn wir jetzt mal in Ihren menschlichen Lebensrückspiegel gucken und mal zur Kindheit kommen. In Lingenfeld ist er geboren, das ist in Rheinland-Pfalz, 64 türkische Eltern, die Kindheit auf einer Halbinsel bei Stade verbracht. Wie muss ich mir das vorstellen? Spielplatz Elbufer?
Naja, so ungefähr. Damals konnte man das so nennen. Also das war eine kleine Halbinsel weit hinter Stade. Man war nicht am Ende der Welt, aber man konnte es von da aus sehr gut sehen. Für uns Kinder war das natürlich ein Paradies und bis zu meinem 9. Lebensjahr haben wir da auch gelebt.
Was für ein Kind waren Sie da, wenn Sie sagen, es war nicht am Ende der Welt, aber man konnte das Ende der Welt quasi schon sehen? Saß der kleine Neville am Elbufer, hat geträumt, weit weggeguckt?
Nein, der kleine Neville hat es genossen, im Paradies zu leben. Ich war, glaube ich, selten Gott so nah, habe ich mal in einem Gedicht geschrieben. Es gab da Ponys, es gab da Schafe, es gab da viele Bäume, natürlich die Elbe. Also ich bin nicht in einer Großstadt aufgewachsen, habe mit 6 Jahren gelernt, S-Bahn zu fahren, sondern ich bin auf Ponys geritten, ohne Sattel, ohne Angst und habe Birnen, Äpfel gepflückt und hatte ein schönes Leben, bis die Sturmflut kam.
Und alles weggerissen hat.
Ja, in diesem Fall war es sehr langsam. Ich habe 2 Mal in meinem Leben alles verloren. Einmal sehr langsam durch die Sturmflut und einmal sehr schnell durch den Tsunami. 1973 mit der Sturmflut ging es sehr langsam vonstatten. Aber wir haben alles verloren, in der Tat.
Und welche Verbindungen haben Sie zum Tsunami? Sind Sie dort gewesen?
Ja, wir waren auf Sri Lanka. Ja, habe ich sehr knapp überlebt. Da habe ich es gar nicht mitgekriegt, dass die Welle kommt. Ich war in meinem Zimmer, während die Sturmflut sich ja langsam an unser Haus geschlichen hat, bis das Wasser dann halt bis zur Decke reichte.
Wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen 73 und diesem
2004er
Erlebnis, einmal das Kind und einmal der erwachsene Mann zu sein, oder?
Ja, ja. Ich hatte sehr viel Glück gehabt. Ich meine, wir haben als Familie überlebt. Das haben ja viele nicht. Sri Lanka hat es sehr übel getroffen. Innerhalb von 5 Minuten sind 36.000 Menschen gestorben. Das war eine sehr große Katastrophe. Man hat es hier nicht so mitgekriegt, weil Sri Lanka nicht im Blickpunkt des touristischen Interesses liegt. Aber es hat das Land sehr, sehr schlimm getroffen.
In welchen Verhältnissen sind Sie eigentlich groß geworden dort in Stade?
Naja, bis zur Sturmflut eben in dieser Abgeschiedenheit auf der Albinsel Krautsand. Nachdem wir alles verloren haben, sind wir umgezogen in eine Siedlung mit 4 großen Wohnblöcken. Da ging es dann sehr beengt zu. Das waren 4 große Wohnblöcke, alles türkische und kurdische Familien. Wir lebten in einer dieser Wohnungen. Und da bin ich groß geworden, bis ich dann letztendlich nach Bamberg gezogen bin.
Wenn Sie sagen wir, Sie haben noch Geschwister?
Ja, also meine Eltern und meine Geschwister und ich in der Zeit waren es meine Eltern, meine beiden jüngeren Brüder und meine Schwester.
Was gab's in der Familie Comat und was gab's nicht?
Naja, heute wird man sicherlich uns nach wie vor als bildungsferne Schicht bezeichnen. Ich sage das jetzt sehr wertneutral. Was es zum Beispiel nicht gab, waren Bücher. Also die ganze KJL, also die ganze Kinder- und Jugendliteratur ist an mir vorbeigezogen. Ich habe sie dann später noch alle nachgelesen, weil ich dachte, ich habe sehr viel verpasst.
Es gab keine Bücher, weil Sie in einem Analphabetenhaushalt groß geworden sind.
Ist ja, meine Mutter hat leider Zeit ihres Lebens weder lesen noch schreiben gelernt. Und das ist wirklich tragisch. Meine Mutter ist vor 17 Jahren gestorben und sie hat nicht eine einzige Zeile von mir lesen können. Sie wusste sowieso nicht genau, was ich mache. Das war jenseits ihrer Welt.
Vor allem hat Mutter Ihnen nie was vorgelesen.
Nein.
Das ist in der Vorbereitung hat mich das sehr beschäftigt.
Ja.
Also Eltern lesen ihren Kindern ja vor, Eltern erzählen Geschichten. Waren es bei Ihnen eher die Geschichten, die frei erfunden waren, dass Mutter und Vater an ihrem Bett gesessen haben und Ihnen was erzählt haben, statt eben Geschichten vorzulesen, die niedergeschrieben sind?
Nein, weder das eine noch das andere. Wenn es um Geschichten geht, wenn wir in der Türkei waren, im sogenannten Heimaturlaub, da gab es schon Märchen, wenn wir auf den Dächern geschlafen haben von Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen. Aber in meiner Kindheit gab es sowas nicht, bis ich irgendwann mal das Lesen für mich entdeckte. Ich wollte gerne lesen und bin zu der Mutter meines Freundes gegangen und habe sie gebeten, mir das Brockhaus-Lexikon auszuleihen.
Den fetten Wälzer, das Riesen-Sammelsurium. Ja, ja. Wie viele Bände waren das?
24 damals. Ne? Nein, ich habe sie ganz nett angeguckt. Wahrscheinlich habe ich mir diesen Satz eingebrät. Ich habe gesagt, Tante Helga, ich möchte gerne lesen. Deswegen bin ich zu dir gekommen und bitte leih mir das Brockhaus-Lexikon aus.
So, und dann hat der kleine Neffe das Ding in Einkaufstüten nach Hause
getragen. Nein, die war ganz nett. Die hat mich angelächelt und hat gesagt, so, welchen Band willst du haben, mein Jung? Und ich habe gesagt, ach, Tante Helga, weiß was, gib sie mir mal alle. Ich wusste ja, ich hatte keine Ahnung, dass man kein Lexikon liest. Die hat mir natürlich kein Lexikon mitgegeben. Die hat mir das Buch von James Fenimore Cooper gegeben, Der Lederstrumpf, kennt wahrscheinlich heute kein Mensch mehr. Der letzte Mohikaner, Chingachgook, Falkenauge, das war mein erstes Buch.
Herr Kummert, wie ist das denn passiert? Also wenn die Kinder eine Fähigkeit besitzen, die die Eltern nicht haben, so eine Grundfähigkeit, lesen, vorlesen, schreiben zu können. Wie verändert sich der familiäre Zusammenhalt?
Naja, man lebt sozusagen in einer Parallelwelt. Wenn es zum Beispiel um meine Mutter ging, meine Mutter hat in ihrer eigenen Welt gelebt. Meine Mutter ging sowieso davon aus, dass niemand auf dem Mond gewesen ist. Die kannte den sauren Regen nicht. Was ein Atomkraftwerk war, kannte sie auch nicht. Also es war in einer eigenen Welt, in der sie gelebt hat. Und dann entfernt man sich natürlich voneinander. Vieles von dem, was ich so gemacht habe, gelesen habe, erfahren habe, war ihr nicht zugänglich.
Mhm. Haben die Eltern es genossen, dass der Sohn ihnen was vorgelesen hat? Haben sie es genossen, dass der Sohn, ich sag's mal platt, schlauer war als sie selbst?
Ich habe meinen Eltern nie etwas vorgelesen, aber was man denen sehr hoch anrechnen muss, ist, sie haben uns gewähren lassen. Hm. Also ich war der einzige Junge damals in dieser Siedlung mit 300 Familien, der ein Gymnasium besuchte. Unsere Eltern konnten uns nicht helfen, aber sie haben uns gewähren lassen. Auch meine beiden Brüder kamen später an dasselbe Gymnasium. Also sie haben uns gewähren lassen, auch wenn natürlich das Konfliktpotenzial damit ansteigt, mit je höher das Niveau ist, das Bildungsniveau der Kinder, umso höher auch das Konfliktpotenzial mit den Eltern. Das bleibt nicht aus.
Das heißt, es gab Zoff zu Hause?
Naja, es gab unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Lebenswelten. Natürlich, es war ja nicht nur ein Generationenproblem, es gab ja auch ein Mentalitätsproblem. Meine Eltern sind in den 60er Jahren groß geworden, in der Türkei, sind als erwachsene Menschen nach Deutschland. Ich bin hier aufgewachsen, in den 80er Jahren. Ich habe gegen amerikanische Raketen protestiert. Ich wollte nicht zum Militärdienst. Das war etwas jenseits der Vorstellungswelt meiner Eltern.
Wie wurde das besprochen? Gab es auch mal die Hand des Vaters, die auf dem Tisch gelandet ist, dass er gesagt hat, so passiert das jetzt und nicht anders?
Ja, also da wurde nicht viel hinterfragt. In der Schule habe ich dann gelernt, mir eine Meinung zu bilden, sie zu redigieren, auszutauschen. Aber wenn ich zu Hause gefragt habe, erlauben Sie mir, dass ich ins Kino gehe? Und wenn er sagte, nein, dann war Schluss. Da wurde nicht diskutiert.
Wenn wir gerade Totenwaschung gelesen haben und nochmal bei Ihrem Vater bleiben. Ja. Sie haben erklärt, dass Sie dieses Gedicht für sich geschrieben haben nach dem Tod Ihres Vaters. Die letzte Zeile zum Ich, also Sie küssten seine rechte Hand. Zum ersten Mal seit Jahren protestierte er nicht. Heißt das, es gab keine Nähe zwischen Sohn und Vater?
Nein, der Hintergrund ist der. Ich meine, wenn ich jetzt Ferit und Saim Odu wäre, würde ich jetzt großkotzig sagen, ich habe eine osmanische Erziehung genossen. Ich gehe mal ein paar Stufen runter und sage, ich habe eigentlich eine sehr strenge Erziehung genossen. Ich habe meinen Vater gesiezt seit meines Lebens. Und früher haben wir auch immer die Hand der Eltern geküsst und an die Stirn geführt, auch von Tanten und Onkel. Und irgendwann ging mein Vater dazu über, das nicht zuzulassen, hat immer seine Hand weggezogen, wenn ich sie küssen wollte. Das meine ich damit. Und da er tot bei der Waschung lag, konnte er nicht sagen, lass sein, ich möchte nicht, dass du mir die Hand küsst.
Wer hat Ihnen Nähe und Wärme beigebracht?
Die habe ich eigentlich anderswo gekriegt, um ehrlich zu sein. Ich habe noch eine deutsche Mutter. Da habe ich sehr viel mütterliche Nähe und Wärme bekommen. Von meiner eigenen Mutter nicht. Das ist für Außenstehende vielleicht etwas schwierig nachzuvollziehen. Ich lebe seit meinem 14. Lebensjahr nicht nur in den unterschiedlichen Welten, Türkisch und Deutsch, sondern wirklich auch in unterschiedlichen Familien. Ich bin über einen amerikanischen Austauschschüler an eine deutsche Familie geraten und bin da eigentlich hängen geblieben. In einem Interview hat mein deutscher Vater mal gesagt, sie seien Eltern ehrenhalber. Mhm. Aber für mich sind das wie Eltern. Ich nenne sie Mama und Papa und ohne es übertreiben zu wollen, die haben mir so viel geholfen. Wahrscheinlich säße ich heute ohne die nicht hier.
Hm. Ich gehe mal davon aus, auch die haben Sie unterstützt in diesem Wunsch, etwas aufzuschreiben, diese Ader leben zu lassen, wo die Lyrik drin steckt. Ja. Wann haben Sie das für sich gemerkt? Ich kann das und ich möchte das.
Ich habe mit 17 Jahren angefangen zu schreiben, aber ohne Plan. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe geschrieben, wusste am Anfang gar nicht mal, dass ich Gedichte schreibe. Und bestärkt wurde das durch meine deutschen Eltern, bestärkt wurde das auch durch einen Deutschlehrer. Und als dann mal die Frage aufkam, ob ein Gedichtband veröffentlicht werden sollte, wollte ich ursprünglich gar nicht. Ich habe mich geschämt, ich war ein scheuer junger Mann, habe für die Schublade geschrieben. Aber dann haben die mich doch überredet zu veröffentlichen. Und als ich noch zur Schule ging, erschien dann mein erster Gedichtband. Ich bin da eigentlich sehr dankbar drum, dass sie mir in den Hintern getreten haben.
Also war das von Anfang an so, Sie haben wirklich für sich selbst geschrieben?
Ja.
Aber dann muss das doch wie so eine Seelenbefreiung, Seelenreinigung, irgendetwas bewältigen gewesen sein.
Sicherlich. Ich meine, ich kann ja nur bewusst antworten. Es gibt eine Doktorarbeit über meine Gedichte und da hat diese Literaturwissenschaftlerin sich insbesondere mit Kindheit und Jugend beschäftigt und hat nach 26 Seiten in dem Kapitel herausgefunden, dass das Schreiben von Gedichten eine therapeutische Wirkung hatte und mir geholfen hat, in der Adoleszenz die Identitätsproblematik zu bewältigen. Hm. Fakt. Aber ich kann ja nur bewusst antworten, das ist nicht das Unbewusste und ich habe einfach wirklich so für mich geschrieben.
Hat wahrscheinlich genauso eine therapeutische Wirkung wie das Schreiben eines Tagebuchs.
Ja, oder eines Briefes. Früher gab es ja Briefe, falls jüngere Leute zuhören, da hat man Briefe geschrieben und fühlte sich danach, erleichtert.
Herr Kummert, da sprechen Sie was an. Früher hat man ja auch Liebesgedichte verschenkt.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe sie allerdings nur verschenkt an meine erste Freundin. Ich habe mich nicht getraut, sie ihr vorzulesen. Ich habe sie in so hässliche DIN A4-Umschläge, die waren damals gelblich-braun, aber ich habe sie nicht vorgelesen. Als ich das erste Mal eine Lesung machen sollte, habe ich 3 Nächte lang nicht geschlafen vor lauter Aufregung.
So, und dann kommt dieser Moment eines jungen Mannes. Er verschenkt an ein Mädchen, das Mädchen, das sein Herz erobert hat, ein Gedicht. Und dann die Reaktion. Hat sie richtig reagiert?
Sie fand es schön. Aber vorlesen mochte ich sie ihr damals nicht.
Um das mal abzukürzen, Sie sind zur Schule gegangen, Sie haben das Gymnasium absolviert und dann haben alle gedacht, jetzt wird aus diesem feingeistigen jungen Kerl was richtig Großes, der will auch Professor werden. Und dann sagt er aber, das stelle ich noch zur Seite, ich mache einen kleinen Umweg, einen Zwischenstopp, ich werde Zimmermann. Und als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich gedacht, woher kommt dieser Wunsch, dieses feingeistigen jungen Mannes, der plötzlich was Handwerkliches lernen will.
Es gab 3 Gründe, warum ich Zimmermann gelernt habe. Ich wollte erstmal das wirkliche Leben lernen, kennenlernen. Das kann man an einem humanistischen Mädchengymnasium nicht. Ich wollte etwas Geld verdienen, weil ich aus einer armen Familie komme und studieren wollte und damals nicht ahnen konnte, dass ich ein Stipendium kriege. Und ich wollte der türkischen Community vormachen, wie das läuft hier in Deutschland, nämlich eine Ausbildung, eine Lehre zu absolvieren und nicht als ungelernter Arbeiter, als Handlanger zu arbeiten.
Sie wollten zeigen, so geht es richtig?
Naja, ich habe mich ja in dieser Siedlung sehr engagiert. Ich habe ja alles gemacht, was man machen könnte, was sich heutzutage interreligiöser Dialog oder Sozialarbeit oder so etwas nennt. Und unter anderem hatte ich auch viele Jugendgruppen, die ich betreut habe, Jugendliche. Und die haben alle mühsam die Hauptschule geschafft und haben dann an den Aluminiumwerken als ungelernte Arbeitskräfte gearbeitet, weil sie das System nicht kannten. Und eines der Gründe, warum ich das eingeschoben habe mit der Zimmermannslehre, war, dass ich das denen auch mal vormachen wollte. Die waren natürlich alle entsetzt. Ich war ein Vorzeigetürke. Für die türkische Community brach die Welt zusammen, als ich auf den Bau ging. Aber für die Deutsche auch. Unsere Schulleiterin hat wirklich gesagt, bitte tun Sie es uns nicht an.
Mhm. Und Sie haben es trotzdem gemacht?
Ich habe es trotzdem gemacht, die haben es nicht kapiert. Was sollte ich machen? Ich wollte gerne diese Zwischenstation. Ich wusste ja, was ich studieren will. Ich hatte ja meinen Plan.
Der Plan hieß, nach Bamberg zu gehen.
Ja.
Turkologie, Arabistik, Iranistik, Islamwissenschaft zu studieren, was Sie dann auch gemacht haben. Aber was haben Sie denn auf den Dächern, am Holz, auf dem Bau von den anderen Männern, die es wahrscheinlich damals zum größten Teil waren, heute werden auch Mädchen Zimmermann. Was haben Sie denn von denen gelernt fürs Leben?
Ich hatte das Glück gehabt, wirklich in einem sehr guten Betrieb zu lernen. Ich hatte sehr große Hochachtung vor meinen Arbeitskollegen. Die haben mich zwar 3 Monate lang gequält, weil ich ja einige Macken hatte. Ich war Gymnasiast, ich war Türke und so weiter und so fort. Das war hart. Ich habe zum Beispiel den Satz gelernt, das gibt es nicht. Das heißt, wir kommen sehr spät auf den Bau. Die anderen haben gefunden. Maurer und andere vielleicht, aber wir müssen das Dach drauf kriegen. Also muss man lösungsorientiert arbeiten. Das war eines zum Beispiel der Dinge, die ich gelernt habe, unter anderem.
Hat es Ihnen dieses gibt es nicht, gibt es nicht beim Studium und auf diesem Weg Professor werden zu wollen irgendwie geholfen?
Professor wollte ich eigentlich werden, weil ich es irgendwann leid war. Die ganzen Landsleute haben mich gefragt, was wirst du werden? Entweder Ingenieur oder Pilot oder Arzt. Und irgendwann hatte ich die Nase voll und habe gesagt, ich werde Professor. Die wussten zwar nicht alle, was das ist, aber es klang gut. Und ich bin wirklich mit einem 15-Jahres-Plan nach Bamberg gegangen. Ich wollte studieren, ich wollte Magisterarbeit, Doktorarbeit, Habilitation und dann wollte ich Professor werden. Das war mein Wunsch, also die akademische Laufbahn. Ich fand es auch ganz toll. Ich wäre es auch sicher geworden, wenn ich einen Professor gehabt hätte, der etwas menschlicher wäre. Der hat mir so mein Leben schwer gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann draußen überleben, Sie nicht. Mhm. Und dann bin ich gegangen.
Dann sind Sie Freiberufler geworden.
Ja, ich habe das, was ich nebenbei gemacht habe, dann zum Hauptberuf gemacht.
Und bieten heute unter anderem eine Schreibwerkstatt an, wo man also erlernen kann, wie das mit dem Schreiben geht, mit diesem Wortfinden. Sie haben vorhin gesagt, Gedichte einfangen, aneinander zu reihen, sodass es auch noch schön klingt. Was genau machen Sie denn mit Ihren Studentinnen und Studenten?
Naja, die Studentinnen und Studenten ist eine andere Ebene. Als ich die Poetikprofessur hatte an der Uni in Innsbruck, hatte ich tatsächlich welche, die schon Bücher publiziert hatten. Aber ich bin hauptsächlich an Schulen, mache kreative Schreibspiele, schreibe Gedichte, Texte mit denen. Das würde jetzt zu weit führen, die ganzen Methoden jetzt hier auszuführen. Aber es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, die Jugendlichen an das Schreiben und an das sinnstiftende Lesen und Schreiben heranzuführen. Und das ist harte Arbeit zum Teil.
Kann das mit dem Gedichteschreiben eigentlich jeder, Herr Kummert?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde vielleicht so sagen, einen bestimmten Anteil kann man sicherlich handwerklich vermitteln. Aber so das letzte Quäntchen, das bleibt einem so als Zauber vorbehalten. Aber man kann Gedichte schreiben. Ja, ich kann es jemandem beibringen.
Haben Sie schon mal jemandem gesagt, mach bitte was anderes, das funktioniert nicht mit dir?
Nein, ich habe ja sehr oft Jugendliche. Ich bin sehr oft mit Jugendlichen in sozialen Brennpunkten an Hauptschulen zugange. Das wäre verheerend. Wichtig ist, dass die was schreiben und was dabei herauskommt. Ich meine, Umberto Eco hat mal gesagt, Literatur besteht aus 10% Inspiration und 90% Transpiration. Das heißt, es ist viel Handwerk und Arbeit dabei und das kann man jemandem beibringen.
Wie gut eignet sich die deutsche Sprache für die Lyrik?
Jetzt muss ich vorsichtig sein, wir sind bei einem deutschen Sender. Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, die türkische Sprache und insbesondere die arabische Sprache auch eignen sich sehr, sehr gut für Lyrik, weil sie die Dinge sehr verkürzt zum Ausdruck bringen können. Das Deutsche ist in der Hinsicht viel umständlicher durch die verschiedenen Satzkonstruktionsmöglichkeiten. Aber es nützt nichts. Ich kann nicht so gut Arabisch, dass ich meine Verse auf Arabisch niederschreiben könnte. Ich belasse es bei Deutsch, das ist meine Literatursprache, hat Hesse auch gemacht.
Deswegen machen Sie in Ihrem aktuellen Werk am Ende des Regenbogens, in Ihren 4 Zeilern, keine Groß- und Kleinschreibung, keine Satzzeichen?
Nein, das habe ich bis auf die ersten 2 Gedichtbände mache ich das nie.
Also sucht euch eure Pausen, wo ihr glaubt, dass die Pause hingehört.
Ja, so ich fühle mich etwas freier. Mehr ist es nicht, das ist jetzt nicht exzessiv, aber vielleicht mal ein Gedankenstrich oder vielleicht mal ein Fragezeichen. Ansonsten keine Groß-Kleinschreibung und keine Satzzeichen seit 17 Gedichtbänden nicht.
Das, was Sie da machen in dieser Schreibwerkstatt, ist es das gewesen, wo Ihr Heimatland Deutschland gesagt hat, dafür verdient dieser Mann das Bundesverdienstkreuz?
Also wenn ich die Begründung lese, dann ist es mit Sicherheit nicht nur die Lyrik, das ist das Gesamtengagement gewesen. Ich mache ja nicht nur Lyrik, wir reden jetzt sehr viel über Lyrik, aber ich mache noch viele andere Sachen, viel ehrenamtliche Arbeit. Ja, ich bin im wissenschaftlichen Beirat einer Stiftung, die sich für den interreligiösen Dialog engagiert. Ich mache sehr viele Vorträge, sehr viele Workshops, vermittle sehr viel zum Thema Islam. Ich denke, das war so das Gesamtpaket, man erfährt das ja nicht. Man wird halt einfach angeschrieben. Ich dachte, Freunde nehmen mich auf den Arm, weil da was vom Bundespräsidialamt kommt. Aber nee, es war tatsächlich so. Bundesverdienstkreuz am Bande. Ja.
Da kommt dann so ein Brief nach Hause und da steht drauf, lieber Herr Kurmat, nehmen Sie sich am so und so vielten um so und so viel Uhr nichts vor. Herr Gauck möchte, dass Sie nach Berlin kommen. Sie kriegen die höchste deutsche Auszeichnung.
Ja, das ist das Höchste, was dieser Staat einem seiner Bürger zu geben vermag. Das war jetzt nicht nur ein kleiner Brief, das war ein Riesenumschlag mit sehr viel Informationsmaterial. Aber letztendlich war es so. Das war ein schöner Augenblick.
Haben Sie diesen schönen Augenblick lyrisch irgendwie verarbeitet?
Nein, ich habe da nie was drüber geschrieben. Das war wirklich auch ein bewegender Moment. Ich meine, ich erzähle nicht so groß herum über irgendwelche Preisverleihungen. Ich habe ja sehr viele Preise bekommen, auch sehr schöne Preisverleihungen erlebt, auch im großen Rahmen, sehr bewegende Augenblicke. Aber das ist schon was anderes, wenn man mit so einem großen Mercedes vorfährt und es öffnet einer die Tür und willkommen im Schloss Bellevue, der Herr Bundespräsident erwartet Sie. Es gibt viele Fotos von dem Gauck und mir. Auf keinem blicken wir in die Kamera, weil wir ständig am Reden sind und jeder sich was ins Ohr flüstert. Das war einfach sehr schön, war wirklich ein schöner Augenblick.
Mhm. Wir müssen in diesen Zeiten natürlich auch über dieses Wort mit C reden. Corona, wie sehr hat diese Corona-Zeit Sie eigentlich jetzt beeinflusst? Trifft es Sie überhaupt oder sitzen Sie eben irgendwo und schreiben nieder, veröffentlichen und alles ist gut?
Also es hat mich massiv getroffen. Das hat mir eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich meine, es ist ja verständlich. Ich bin Künstler, ich bin Schriftsteller, ich bin am Ende der Fahnenstange. All meine Veranstaltungen für insgesamt 8 Monate sind abgesagt worden. Das ist eigentlich eine verheerende Situation.
Wovon leben Sie dann?
Naja, es gibt solche Sachen wie die Sparkasse und dann kann man Kredit bekommen und so komme ich über die Runden. Aber das geht ja nicht nur um das Geld. Ich meine, es fehlt einem auch eine sinnstiftende Betätigung, nicht? 4 Wochen nichts zu machen ist schön. Es gibt vieles auf dem Schreibtisch, was man aufarbeiten kann. Aber nach 5 Monaten ist das schon ganz hart. Und wenn noch 3 weitere Monate da sind, dann wird das schon sehr kritisch. Also auch emotional kritisch oder auch psychisch sehr kritisch.
Werden Sie diese Corona-Zeit irgendwann lyrisch verarbeiten?
Ich bin kein Schnellschreiber. Ich brauche immer sehr lange. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center habe ich 1 Jahr gebraucht, bis das erste Gedicht dazu entstanden ist. Nach dem Tsunami habe ich über 1 Jahr gebraucht, bis ich die ersten Gedichte geschrieben habe. Wahrscheinlich werde ich wieder 1 Jahr brauchen, bis ich über Corona schreibe.
Nefil Kurmat ist Lyriker, zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie das Gedicht an Ihre Freundin, das erste, was Sie da so verschenkt haben, das konnten Sie nicht vorlesen. Das interessiert mich jetzt noch. Irgendwann muss ich das ja mal verändert haben. Wann ist es denn entstanden, dass Sie gesagt haben, okay, das, was ich geschrieben habe, landet nicht in der Schublade und landet nicht in einem wie gelben Umschlag und kommt zur Freundin und die soll mal selber lesen, sondern ich kann es auch vortragen.
Naja, das musste ich dann irgendwann nur Wohlins, weil im Dezember 1983 die erste Lesung anstand und sich da vor die Leute hinzusetzen und nichts vorzutragen, wäre nicht gegangen. Also habe ich mich überwunden. Das erste Mal war es sehr schwierig, das zweite Mal wurde es etwas leichter und später ging das dann ohne weiteres.
Und heute gibt es wahrscheinlich auch sehr viel Energie, wenn man Leute sehen kann, ihnen in die Augen gucken kann und sofort checken kann, so beeinflusst es meine Empfängerinnen und Empfänger.
Ja, ich meine, man hat natürlich keinen Einfluss darauf. Man schreibt das Gedicht einmal, aber es wird vielfach gelesen und auch gehört. Ja, das bewegt mich schon manchmal, die Reaktion aus dem Publikum.
Herr Kurmat, um auf das hinzuweisen, was jetzt gleich nach 10 passiert hier im Deutschlandfunk Kultur, muss ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie jemals das Gefühl hatten, kein Mann sein zu wollen?
Nö, das hatte ich nicht, nein.
Weil mit genau diesem Phänomen sich nämlich jetzt die Lesart beschäftigt, sei kein Mann vom Albtraum Männlichkeit.
Ach so, nee, das nicht. Manchmal wünschte ich mir wieder ein Kind zu sein, jenseits der Zeit, aber...
Na, das, was
sonst
Sie,
nicht.
Das, was Sie erzählt haben mit dem Elbufer, Stade, draußen sein, kann ich mir das gut vorstellen, dass Sie gern nochmal Kind sein möchten. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen wundervollen Restsommer 2020. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass diese Geschichte mit dem großen C bald erledigt ist und Sie wieder unter Menschen können, so wie wir anderen auch. Alles Gute, herzlichen Dank, Niffel Kurmat.
Ja, ich danke auch.